ARD.
Alle von euch, die in Berlin wohnen, haben bestimmt schon mal diesen einen Augenblick erlebt. Wer mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß in Moabit unterwegs ist, der steht irgendwann vor dem großen Gefängnis. Darin leben Gefangene, die sich in U-Haft befinden. Ich bin Johannes Nichelmann und das hier ist Deep Doku. Wir wollten wissen, was bedeutet es eigentlich, in Untersuchungshaft zu sein? Was passiert hinter diesen Mauern in Moabit? Wer kommt dorthin? Für wie lange? Wie ist dieses Leben dort? Imre Balzer und Fabian Grieger durften ein paar Tage den Menschen zuhören, die dort inhaftiert sind und auch denen, die dort arbeiten. Sie erzählen vom Alltag in Moabit.
Mein allererster Tag in Haft damals war einer der härtesten Tage meines Lebens und ich war in U-Haft und habe geweint. Als Junger, ich bin ja jetzt 45 und habe geweint. Der allererste Tag, als ich das erste Mal in meinem Leben in den Knast gekommen bin, habe ich geweint und hatte Angst und wusste nicht, was passieren wird.
Also mir war es klar, als die Polizei an mir mit Blaulicht vorbeischoss, da ist irgendwo was im Gange und die drehte dann halt auch um und dann ist es halt soweit. Also bin ich auf Flucht dann gewesen, ich bin dann angehalten. Die haben sich dann ganz höflich vorgestellt, ich mich dann auch. Und dann bin ich halt ein bisschen befragt worden und dann halt in Handschellen dann halt abgeführt worden.
Erst 3 Monate, als ich vom Bett aufgestanden Nacht und ich habe mich immer in Schlafzimmer gedacht, ich meine in der Wohnung Schlafzimmer. Ich habe die Tür gesucht, ich bin U-Haft.
Man wacht ja hier auf und sagt, mein Gott, was ist denn da wieder los? Also das ist ja ein krasser Einschnitt ins Leben. Ja, und dann ist man auf einmal hier.
Die Justizvollzugsanstalt Berlin-Moabit. Das wohl bekannteste Gefängnis der Stadt. Hier sitzen fast ausschließlich Untersuchungshäftlinge. In U-Haft landen vor allem diejenigen, bei denen der Haftrichter annimmt, dass sie fliehen könnten. Es geht in der U-Haft darum, das Gerichtsverfahren zu sichern, nicht um Resozialisierung. Nicht verurteilt und trotzdem im Gefängnis. So wie dieser Unternehmer, der Steuern hinterzogen haben soll.
Sie sind weggerissen von der Familie und haben keinen Kontakt. Ich wusste, dass es passiert, also kann ich mich darauf einstellen, aber die Familie halt eher weniger, sage ich mal so. Die Familie weiß auch nicht, was das heißt.
Oder dieser Mann, der früher drogenabhängig war und in die Beschaffungskriminalität geraten ist. Es ist sein erstes Mal hinter Gittern.
War ein sehr langsamer Prozess. Zeit für mich war die Uhr gestoppt. Ich könnte nicht ständig schlafen. Mein längster Schlaf war 2 Stunden. Dann bin ich wieder aufgewacht. Was mache ich denn?
Hier sitzen aber auch Größen der organisierten Kriminalität. So wie dieser Hamburger, der schon öfter eingefahren ist.
Ja, U-Haft, was soll ich da sagen? Ist ein bisschen anders als Strafhaft. Man ist halt noch nicht verurteilt, demnach gilt die Unschuldsvermutung, so heißt das. Und man ist ein bisschen eingeschränkt in seinen Möglichkeiten als U-Gefangener. Also nicht so mit Telefonieren und Besuchen, solche Dinge. Bin hier als gefährlicher Gefangener angekündigt worden und dann standen ganz viele Beamte um mich rum. Weil man gehört hat, dass da jemand kommt, der vielleicht ein bisschen mehr kann als andere oder der anders agieren könnte. Ja, und der allererste Tag hier war tatsächlich im Keller, in einer Isolationszelle und mit nichts. Da wurde mir alles abgenommen und dann musste ich erstmal, weiß ich nicht, 2 Tage erstmal pennen und erstmal ankommen. Und dann, war ich schon angespannt, sage ich mal. Weil es ja da unten dann gar nichts gibt. Da ist eine Metalltoilette, ein Metallbett, die Heizung ist voll heiß, du kannst das Fenster nicht aufmachen, keine Freistunde. Also das ist so die härteste Art von Knast, die es gibt im Knast. Und das ist dann schon sowas, was dann nicht so amüsant ist. Da gab es dann auch nicht zu lachen, sage ich jetzt mal. Ne?
Aber in Moabit verbringen nicht nur Gefangene ihre Zeit. Auch die Beamten.
Ja, mein Name ist Martha Wedra und ich leite hier in der JVA Moabit die Teilanstalt 1. Ich bin Juristin und für mich ist die Leitung dieser Teilanstalt ein Traumjob. Ich glaube, die Ungewissheit der Situation, das ist das Schwierigste. Das fängt natürlich an mit der Inhaftierung. Was ist mit dem Hund, der vielleicht noch in der Wohnung ist? Familie, Kinder, wie kann ich die informieren? Wie sage ich meinem Arbeitgeber, was gerade passiert ist? Das ist das, was natürlich kurzfristig drückt, aber auch langfristig. Was ist mit den vielen Jahren, die ich vielleicht in Haft verschwende? Was hätte ich vielleicht besser machen können? Und warum sitze ich jetzt hier und bin alleine? Ne? Also all das ist charakterisiert diese Phase, die aus meiner Sicht sehr, sehr schwer sein muss. Man kann versuchen, sich da reinzufühlen. Ich glaube, es gelingt einem nur bedingt.
Morgen. Haben Sie Müll? Prost.
Für Justizvollzugsbeamte wie Martin Schmeling beginnt der Arbeitstag um 6 Uhr morgens. Er macht die Morgenrunde, auch Lebendkontrolle genannt.
Für mich?
Ich bin jetzt mittlerweile seit gut 16 Jahren, also ein bisschen über 16 Jahren, im Vollzug tätig. Ich war damals schon 10 bis 12 Jahre auf dem Bau. Habe ich mich dann irgendwann gefragt, wie lange ich den Job machen kann und ob ich nicht doch irgendwann vielleicht als Arbeitssuchender ende. Durch einen ganz doofen Zufall dann durch einen Bekannten halt die Info gekommen an mich, dass bei der Justiz gesucht wird und im Gefängnis halt Arbeit wäre. War total abgeschreckt erstmal davon und konnte mich an diesen Gedanken überhaupt nicht gewöhnen. Habe aber natürlich auch die ganzen Vorteile dabei gesehen, dass man halt in den Beamtenstatus rutschen kann und natürlich auch, sag mal, so ein bisschen die Jobsicherheit und die finanzielle Sicherheit dann halt für die weitere Familienplanung hat. Und so ist dann halt eins zum anderen gekommen. Ja, und wir kriegen jetzt gerade mal so den morgendlichen Ablauf hier in der Anstalt gerade mit. Gleich wird es noch ein bisschen lauter. Jetzt werden wir gleich durch eine Durchsage und ein lautes Brüllen der Kollegen da unten gleich mitbekommen. Wie gesagt, da gibt es auch nichts schön zu reden. Wir haben halt hier, sagen wir, die wichtige Aufgabe auch, wie gesagt, die Leute erstmal, die müssen hier erstmal ankommen. Ja, das ist ja bei vielen manchmal auch der Haftkoller, der Haftschock. Bei anderen ist es halt, die sind noch total auf Drogen. Ja, und müssen natürlich erstmal entwöhnt werden und bis die soweit sind, auf diesem ganzen Weg begleiten wir sie ja zuerst. Meistens ist ja dann die Sozialisation also dann irgendwo nicht passiert. Also das heißt, manche haben nie ein Nein erfahren oder weil sie, die machen halt alle oder machen halt, was sie wollen und stoßen dann hier auf ihre Grenzen, weil wir halt mal Nein sagen und auch mal Nein sagen müssen. Dementsprechend würde ich mich da als auch ein bisschen als Erzieher für große Kinder sehen.
Ich glaube, ich habe das Herz am rechten Fleck und bin ein gerader Typ.
Der Mann aus Hamburg, der nicht zum ersten Mal sitzt.
Wie soll ich mich beschreiben? Ich bin groß, bin tätowiert, aber ich artikuliere und sehe passabel aus.
Er faltet die Hände und legt sie auf den Tisch.
Nur manchmal hat man irgendwelche Wege eingeschlagen, die dann nicht korrekt waren. Und darum sitzt man dann heute hier. Also wenn man aus dem Milieu ist, ich bin aus dem Milieu, also Hamburg, Reeperbahn, habe da 20 Jahre mein Ding gemacht und dann ist es ein bisschen was anderes. Ich war schon in Haft vorher, damit kenne ich die Geflogenheiten, die in JVA so sind und damit ist es ein bisschen leichter für mich vielleicht. Wir sind auf der Station B1, hier an der ich lebe. Links von uns sehen wir das Stationsbüro. Wenn man Fragen hat, könnte man hier dann Fragen stellen und da sind die Beamten für einen da. Ich habe gleich die erste Zelle auf der rechten Seite und da gehen wir wohl jetzt einmal hin, würde ich sagen.
Auf der schweren Tür zu seiner Zelle steht das Wort fleischfrei.
Weil ich tatsächlich ein fleischfreies Essen bevorzuge, um etwas mehr Käse zu bekommen. Das ist der einzige Grund tatsächlich. Ich mag gerne Fleisch essen, aber ich möchte auch einfach extra Käse haben und deshalb mache ich das. Das ist der wahre Grund. Dann mal reinkommen in die gute Stube. So lebe ich tatsächlich.
Auf 8 Quadratmetern und hinter einem vergitterten Fenster.
Bett, Tisch, Fernseher, Pinnwand. Ich habe hier Weisheiten des Lebens mir aufgeschrieben. Ja, so Kleinigkeiten, ne? Mitleid bekommst du geschenkt, Neid musst du dir arbeiten. Oder, weiß ich nicht, so ein paar Sachen halt, ne?
Daneben ein Zettel mit Namen und Zahlen.
Das sind Menschen, die, man sieht das auch, ne? Also die haben noch ein bisschen was offen bei mir. Und dass ich das nicht vergesse, ich bin vergesslich geworden. Aber das hat mit hier drin nichts zu tun, das ist draußen. Genau. Aber ich kann, das ist doch wichtig, oder nicht? Finde ich doch cool. Der wichtigste Tag im Leben ist der, an dem man geboren wird und rausfindet, warum. Mark Twain. Sowas ist doch cool, finde ich. Ein paar Kleinigkeiten, nichts Besonderes. Man sieht eine Fernsehzeitschrift, Aktenordner, bisschen Lebensmittel. Und am Bett haben wir hier dann so Lebensmittel. Wir haben so Kisten, wo Lebensmittel drin dann ist. Und dann hat man verschiedene Sachen. Die sind dann vollgestopft mit irgendwelchen Sachen, Chips, alles Mögliche. Kochen dürfen wir nicht, tatsächlich. Offiziell dürfen wir nicht kochen, aber man sieht beispielsweise hier die Schüssel. Wir haben so Tauchsieder und wurden erfinderisch.
Sein Nachbar kommt dazu.
Das ist Chris. Ich erzähle gerade, wie wir hier dann abends unser Essen zubereiten mit Tauchsiedern. Machen wir uns mal Nudeln da drin und wir haben so Gefrierbeutel und das wird dampfgegart alles. Genau, so.
Die Zellen vom Hamburger und seinem Nachbarn sind mit einer Tür verbunden.
Man hat die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, aber meistens abends machen wir die Tür dann auf. Wenn Einschluss ist, meist die Tür auf. Deshalb ist auch Schulhof da drüben. Ich sitze dann meistens mit ihm da. Wir essen meistens in der Zelle und spielen dann auch immer Kniffel. Wir haben so, ja, wir spielen sehr viel Kniffel und machen sehr viele Liegestütze. Das kann ich so sagen. Das ist so unser Ding. Und ja, das sind so die Zettel, die wir nur aus diesem Monat haben. Und dann sehen Sie, was wir hier machen. Das sind tausende Liegestütze, die wir auf jeden Fall machen. Wir machen halt viel. Wir versuchen uns sportlich fit zu halten, geistig. Ich bin ja der Ältere und dann versuche ich es ja auch so im Sportmodus und dann versuchen wir uns ein bisschen fit zu halten. Das heißt, wir machen sehr, sehr viele Liegestütze. Und jede kleine Wette geht immer um Liegestütze. Das finden wir ganz spannend.
Fühlt man sich in einer Gefängniszelle irgendwann wie zu Hause?
Niemals. Ne? Egal, auch wenn ihr das jetzt nicht so... Niemals. Knast bleibt Knast und ich fühle mich ja nicht zu Hause. Ich passe mich an und mache das und ziehe das auch dann durch hier. Aber das ist nicht mein Zuhause. Ich funktioniere, sagen wir mal so. Hierarchien, hundertprozentig gibt es das aber, glaube ich, in jedem Knast. Also egal, wo ich jetzt in Haft war, ist das so, dass es, ich nenne das mal Top-Dogs gibt es, das bin ich nun nicht. Ein Top-Dog ist zum Beispiel jemand, der ganz viele Tonnen Kokain zum Beispiel schiebt oder ich weiß nicht, sehr, sehr viele Millionen auf dem Konto hat, also richtig viele Millionen und einfach sich einen Namen einfach draußen erarbeitet hat, wo man dann einfach hört und weiß, wer das ist. Und das ist für mich ein Top-Dog. Von denen haben wir zurzeit zwei hier in der Anstalt. Die sind entspannt alle. Das ist ja das Gute. Die krassen, und das ist ja auch wichtig zu sagen, die guten Jungs in meinen Augen sind immer ruhig und entspannt. Das ist das, was ich erlebt habe. Die meisten Stress machen hier Leute, die einfach sind. Und also wie dieses Hunde, die bellen, beißen nicht. Und irgendwie so diese, gibt es ja so Sprichwörter. Und hier ist es meist Alarm wegen irgendwelchen Banalitäten. Immer einfache Gangster, nenne ich sie mal, oder Eierdiebe. Ich weiß, ich will jetzt keinen beleidigen wieder, aber immer machen die am meisten Stress. Die großen Jungs, also höre ich selten, dass sie Stress machen. Eins, was ich von meiner Mom gelernt habe im Leben, eigentlich das Einzige, ist gleichgesinnt gesellt sich gern. Und hier fällt das wirklich sehr, sehr auf. Das kann man in Freistunden beobachten oder auch die Klickenbildung, die immer wieder entsteht. Und das ist tatsächlich so. Das ist wirklich so. Die Russen sind mit Russen, Araber mit Arabern, weiß ich nicht, Zuhälter mit Zuhältern. Also so ungefähr ist das dann Dealer mit Dealern. Nicht immer, aber zum größten Teil. Und damit gleichgesinnt gesellt sich gern. Und ja, man weiß einfach so, was der andere gemacht hat. Also schon, wir ein bisschen eigentlich schon. Die großen Jungs chillen so mit den großen Jungs, sage ich mal.
Es ist kurz nach 10 Uhr. Einige Gefangene verbringen den Morgen im Innenhof der Haftanstalt. Die einen rauchen, die anderen laufen im Kreis um einen Baum herum.
Im Kreis, im Kreis uns drehen. Ja, nicht mehr. Viele Angebote gibt's nicht. Einmal Sport die Woche.
Teilanstaltsleiterin Martha Wedra.
Es ist natürlich erstaunlich, dass sie im Kreis gehen und dass sie so entgegen des Uhrzeigersinns gehen. Das sagen wir ihnen nicht, das müssen sie nicht machen. Sie könnten auch andersrum gehen. Aber irgendwie muss einer damit angefangen haben und dann schließen sich alle anderen an. Ne?
Zwei Männer sitzen an einem kleinen Tisch aus Stein und spielen Schach. So versuchen sie, sich fit zu halten.
Die meisten Gefangenen, auf jeden Fall auf meiner Station, sind drogenabhängig und so stark auf Substitution, dass sie überhaupt nichts mitkriegen, egal was man macht. Man könnte denen, weiß ich nicht, ins Gesicht brüllen und die würden einen nicht verstehen. Ich war vorher noch nicht im Gefängnis, aber mir wurde immer gesagt, 6 Monate U-Haft eigentlich. Jetzt bin ich das 5. Jahr hier.
Gesetzlich sollte die U-Haft 6 Monate nicht überschreiten. Trotzdem passiert das immer wieder. Zum Beispiel, wenn die Ermittlungen besonders schwierig sind oder Gerichtsprozesse durch Einsprüche verlängert werden. Aber niemand in Moabit sitzt schon so lange in U-Haft wie der Mann am Schachbrett.
Naja, also das ist schon so, wenn man auf einer 8 Quadratmeter großen Zelle liegt und das Klo mitten im Raum ist, dann hat man die ganze Zeit so einen Geruch in der Nase, den man einfach nicht loswerden kann, weil wenn man das Fenster aufmacht, gibt es keinerlei Luftzirkulation. Und das verschlimmert dieses Alleinsein und diese Tristesse einfach nicht. Und das Einzige, was man dagegen machen kann, ist Fernsehen zu gucken. Und da Sie ja Podcasts sind, kann ich ja sagen, dass Fernsehen scheiße ist. Und das, also ja, ist halt einfach extrem langweilig und es stinkt. Von früh bis spät. Nach einem Jahr Gefängnis ist einem einfach irgendwann alles total egal. Und man stumpft ab.
In Untersuchungshaft kommt, wer flüchten, wer Beweismittel vernichten oder Zeugen beeinflussen könnte. Oder wenn Wiederholungsgefahr besteht. Wer allerdings Geld hat, kann auch eine Kaution hinterlegen und muss nicht einsitzen.
Hier geht man jetzt runter. Hier ist die Treppe nach ganz unten.
Lara Wolf ist Anwältin. Und mehrmals in der Woche ist sie hier beruflich im Gefängnis. Dabei nimmt sie den Weg über das Kriminalgericht, das sich direkt neben der JVA befindet.
Ja, Lara Wolf ist mein Name. Ich bin Strafverteidigerin seit ein paar Jahren in Berlin. Strafverteidigung heißt, ich vertrete eben Beschuldigte, wenn ihnen was vorgeworfen wird. Und die Untersuchungshaft ist so ein bisschen mein Thema. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit damit vor ein paar Jahren beschäftigt, weil es eben um die Frage ging, was ist unter überhaupt Fluchtgefahr?
Der Haftgrund, wegen dem die meisten Angeklagten in U-Haft sitzen.
Also das Erschreckende ist eigentlich, dass man überhaupt nicht so richtig weiß, was die Fluchtgefahr ist. Und da wird sehr gern einfach auf sehr Einfaches zurückgegriffen. Also dann sagt man, naja, der ist Ausländer. Das sagt man heutzutage nicht mehr. Da umschreibt man es ein bisschen mit Verbindung ins Ausland. Und wenn man dann mal nachbohrt, ist es irgendwie vor 30 Jahren oder irgendein entfernter Verwandter. Also es wird sich leider oft sehr leicht gemacht. Es sind so Alltagstheorien wie Drogenabhängige flüchten zum Beispiel. Oder Leute, die hier keine familiäre Bindung haben. Und tatsächlich, wenn man sich das anschaut, was ich eben getan habe, kann man eben feststellen, also Drogenabhängigkeit zum Beispiel ist überhaupt nicht fluchtbegünstigend. Im Gegenteil, kann man sich auch vorstellen. Also jemand, der wirklich eine Suchtproblematik hat, der schafft es ja ganz, ganz selten überhaupt Dinge durchzuziehen und irgendwie einen Plan durchzusetzen. Und die Idee, dass man da jetzt einfach mal wirklich systematisch untertaucht und das heißt ja nicht, sich mal irgendwie in der Nachbarwohnung verstecken. Das heißt ja oft 20 Jahre wirklich erfolgreich in Südamerika beispielsweise untertauchen, das schaffen die gar nicht. Und genauso ist es eben bei Ausländern. Also die reine Ausländereigenschaft heißt überhaupt nichts. Ich finde es einfach nur stigmatisierend und rassistisch. Und da muss man auch sagen, wir alle hier in unserer Praxis, wir können vielleicht einen Fall mal sagen, wo bei den älteren Kolleginnen und Kollegen, die sagen, so vor 30 Jahren, da ist mal jemand abgehauen. Aber es passiert absolut selten.
Der Großteil der Inhaftierten kommt mit Suchtproblemen in die JVA. Die ersten Tage kalter Entzug. Manchmal Substitution mit Methadon. Ein Gefangener.
Ich habe mich so einsam gefühlt, so schwach gefühlt, kraftlos gefühlt. Und erste 3 Monate waren mir so schwer wegen meiner Drogenkonsum. Meine Knochen haben mir wehgetan, Knochenschmerzen. Dadurch habe ich meine Zähne verloren. Meine Ehescheidung hat mich ein bisschen durcheinander gebracht, mich deprimiert. Dadurch habe ich Alkohol konsumiert. Ich dachte, mit Alkohol schaffe ich diese Belastung von meinem Rücken weg. Das war aber nur Ablenkung. Und mit der Zeit habe ich auch Drogen kennengelernt. Das war noch Schlimmste. Das war Ende meines Lebens eigentlich, aber mir war nicht bekannt. Ich habe alles verschoben, geschoben, okay, ich schaffe das, ich mache das schon. Ich habe meine Beschäftigung mit Alkohol und Konsum, Kokainkonsum, versucht zu schaffen. Das ist aber nicht wahr.
Dann auf einmal U-Haft.
Mein ältestes Kind weiß davon, älteste Tochter, aber die Jüngste weiß nicht davon. Ich werde dir auch sagen, weil mit Lüge kann man nicht weiterleben, geht es nicht.
Für den Unternehmer, der Steuern hinterzogen haben soll, ist eine von vielen immer gleichen Mittagsstunden angebrochen.
Ich habe keine Lust auf dieselben gleichen Gespräche. Das ist halt das Problem der U-Haft. Ich bin drin, mir geht so schlecht und mein Anwalt hat mich reingeritten, etc. bla bla bla. Diese ganzen Geschichten, das ist nervtötend für mich und ich habe auch keine Lust, das ständig zu hören. Aber es gibt dann auch andere Leute, mit denen sie ganz normal kommunizieren können. Also von dem her ist es okay. Weil letztendlich ist es so, ich muss mich selber um meinen Kram kümmern, um meinen eigenen Fall. Sie haben ihre paar Leute, mit denen sie sich besser verstehen natürlich als mit anderen. Mit denen können sie auch mal in die Tiefe sprechen oder in der Tiefe sprechen. Aber andere Leute, ich muss es knallhart einfach mal sagen, ist mir erstmal egal, weil ich kann mich nicht mit 300 Fällen beschäftigen.
Chor, Sportgruppen oder Arbeit. Alles Dinge, die Minimalbedürfnisse nach Kultur, Beschäftigung und Gemeinschaft im Gefängnis ersetzen sollen.
Also auf jeden Fall bin ich hier im Chor.
Der Hamburger.
Und habe da mal wieder mal Proben und ja vor kurzem auch so einen kleinen Auftritt gehabt. So wie ich höre, war es wohl ganz gut für die Leute. Haben sich wohl gefreut. Nein, also einmal die Woche findet Chor statt, jetzt zweimal die Woche Probe, weil wir dann zu Weihnachten noch mal in der Kirche da ein bisschen was für die Gefangenen vortragen.
Das Bedürfnis nach Sexualität ist schwer zu erfüllen.
Wir haben tatsächlich sogar, wenn wir so wollen, auf meiner Station jemanden, der homosexuell ist. Damit muss man dann umgehen können. Das ist dann auch so etwas. Und das ist auch zum Beispiel etwas, wenn wir noch mal ganz kurz zurückgehen, 23 Jahre zurück, als ich das erste Mal in Haft war, da hatte ich Angst. Da hat man mir Dinge erzählt, da habe ich Dinge gesehen, die hauen wir hier jetzt nicht raus. Aber dann dachte ich auch so, krass, sowas läuft auch im Knast. Hätte ich nie gedacht und hatte Angst als junger Bengel. Mit 21 siehst du die Welt komplett anders. Heute ist es einfach so, wir Männer sind untereinander. Viele haben ja, zum Beispiel mein Zellennachbar hat ja seine Frau, die sind liiert viele Jahre und die kommen ja zu Besuch, die haben ja immer Besuch und so und dann geht das. Und das ist alles okay, sage ich jetzt mal. Na, du kannst hier, wenn du von mir aus Lust hast, kannst du hier ein Schlüsselloch kaufen oder ich weiß nicht, sexy, irgendwelche komischen Zeitschriften und dann kannst du onanieren zur Not. Ja, also das geht schon irgendwie. Ich glaube, für jemanden, der homosexuell ist und hier mit uns rumhängt, ist es ein bisschen schwieriger.
Ja, so war das früher halt ständig. Und irgendwie hat das was, hat einen eigenen Charme. Es ist Moabiter Charme.
Die Schicht von Martin Schmeling ist gegen Mittag vorbei.
Selbstreflektieren, ei, das ist mal schwer. Ja, ich denke schon, dass, naja, aber ich weiß gar nicht, doch, ich glaube doch, ja, also eine Sache ist mir doch schon bewusst geworden. Früher war ich doch ein sehr, sehr aufbrausender Mensch. Und ich habe doch schon gemerkt, dass ich gerade, wenn Situationen sich zuspitzen, doch da mehr die Kontrolle und die Ruhe bewahre. Und doch jetzt mehr auf dem Kurs des Entschärfens bin, bevor ich mich auf irgendeine Eskalation einlasse.
Wann ist ein Tag für ihn hier ein guter Tag?
Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Tage schon hatte, aber also ich sag mal, die Frage ist wirklich schwierig. Aber ich würde vielleicht behaupten, dass doch man sich sagt, jeden Tag eine gute Tat. Und wenn man wenigstens einen Gefangenen am Tag irgendwie auffangen konnte und dadurch vielleicht Schlimmeres vermeiden konnte, dann kann man sagen, es war ein guter Tag. Ja.
Verständnis für die Rhetorik eines Parteitages.
Meistens fährt es ja zu, wenn man das
rauskommt. In der Zelle des Hamburgers.
Das ist die letzte Schachtel, die ich geraucht habe tatsächlich und die habe ich mir als Mahnung daran gehangen, weil viele auch nicht glauben können, dass man dann nach 30 Jahren Rauchen auf einmal aufhört mit dem Rauchen. Nur ich bin im Alter, wo ich einfach auch ein paar Sachen durchziehen möchte.
Bis er wieder draußen ist, wird das noch dauern. Aber er hat schon einen Plan für die Zeit nach der Haft.
Wenn ich jetzt rauskomme tatsächlich, primär ein Restaurant zu eröffnen hier in eurer Stadt, in Berlin. Tatsächlich, ich habe ein Konzept dafür geschrieben, ja, ich bin ein gelernter Koch und das finde ich dann ganz spannend. Aus dem Milieu mal komplett raus, darum auch der Stadtwechsel. Also ich bin in Hamburg echt nur ein Gangster gewesen, wenn ich so möchte und hier möchte ich gerne mal einen Cut neu anfangen, zumindest der Versuch. Ne?
Teilanstaltsleiterin Vedra und Teamleiter Schmeling sitzen mit ihm am Tisch.
Und ich habe auch eine Bitte.
Ja.
Ne? Da ich ja Single bin und so, würde ich gerne jemanden kennenlernen. Könnt ihr da nicht mal so einen Kontakt klären? Das ist doch kein Scheiß. wenn jemand das hört oder wenn Mädels das hören, mir schreiben einfach. Einfach mal Kontakt versuchen aufzunehmen und zu schauen, vielleicht habt ihr eine Kontaktmöglichkeit. Und dass man dann schaut,
Darüber sollten wir auch nochmal reden, okay. Weil wir haben ja letztens gerade besprochen,
erstmal mein Restaurant und dann,
dass Sie einen Cut machen wollen, und ich glaube tatsächlich, dass Sie in der jetzigen Situation vielleicht sogar die falschen Frauen anziehen würden.
Ist ja leider immer so, ne? Wenn man jemand ist wie ich, hat sie aber recht, dass dann immer das so, aber wenn man einem zuhört gerade, ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man das gehört hat jetzt heute, ob man das dann auch so sieht. Oder ob man einfach nur den Bad Boy dahinter sieht und sagt, okay, es gibt ja auch keine Bilder, ne? Wir haben ja keine Bilder. Damit wissen die ja gar nicht, wer dahinter ist. Könnte so ein Fettsack sein, der einfach so, ne? Weiß ich nicht, oder irgendwer.
In Anbetracht ihrer nicht mehr so langen Straferwartung, die sie da haben, wünsche ich Ihnen nur, dass Sie im wirklichen Leben Ihre Geschichte erzählen können und damit eine Frau beeindrucken können. Und ich glaube, dass Sie das schaffen können.
Ja.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter. Diese Geschichte erzählten euch Imre Balzer und Fabian Grieger, Regie führte Max Radestock. Wenn ihr euch für True Crime interessiert, dann hört auch unseren RBB-Podcast Im Visier. Da geht es um Verbrechen, die Jahre später noch Fragen offen lassen. Uwe Madel nimmt sich Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg vor, die heute noch unter die Haut gehen. Findet ihr in der ARD-Audiothek, genau wie Deep Doku. Und die nächste Folge, die gibt's am 10. April, und da geht's um Spielsucht.